Wir wollen heute unser Studium im Markus-Evangelium fortsetzen. Das ist, ich habe so das Gefühl, ich fühle mich heute wie auf einer Gemeindefreizeit. So in einer Intensivität, dass wir Bibelarbeit machen, schlafen gehen, morgens aufstehen, wiederkommen, wieder Bibelarbeit machen. So haben wir ein kleines Gefühl einer Gemeindefreizeit. In solche Zeiten können wir auf diese Art und Weise unser Studium intensivieren. Wir wollen heute weiter im Markus-Evangelium unser Studium fortsetzen, aber nicht außer Acht lassen, dass heute die Gemeinde Jesu, viele Christen an die Himmelfahrt Jesu gedenken. Das will ich nicht aus dem Blick verlieren. Und abgesehen davon, was Menschen aus Zeiten und Festen, auch aus christlicher Sicht, aus Zeiten und Festen gemacht haben. Und trotz all den Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, ist es ein wichtiges Ereignis. Himmelfahrt Jesu ist ein wichtiges Ereignis. Und es herrscht leider nicht geringe Unkenntnis und Unwissenheit über das, was da wirklich passiert ist. Wenn man selbst sich selbst prüft, wenn man so die Feiertage, die christlichen Feiertage durchgeht, welche Ereignisse, welche Feste sind prägnant, welche sind wichtig, welche, an welche erinnern wir uns? Und das sind ja Weihnachten sehr markant, Karfreitag vielleicht noch, aber Ostern groß gehalten. Da sind die meisten Leute, die dann in die Kirchen gehen, in Gottesdiensten gehen, sich dazuschalten. Genau. Und dann kommt auch schon Pfingsten. Aber dazwischen ist auch Himmelfahrt. Und dieses Ereignis verschwindet ein bisschen im Hintergrund. Und ich glaube, es liegt darum, weil da eine nicht gewisse Unkenntnis darüber ist, was da passiert und vor allem, wie wichtig dieses Ereignis eigentlich ist. Um dieses Ereignis richtig einzuordnen oder andersrum, ich möchte euch aufgrund ein paar Fragen, die ich da stelle, euch zeigen, was hinter diesem Ereignis steht und warum ist es wichtig, dieses Ereignis zu verstehen. Als Jesus das Erlösungswerk vollbracht hatte, nachdem er starb, nachdem er gelitten hat, starb und auferstanden ist, warum ist er dann in den Himmel gefahren? Warum hat er, nachdem er den Tod besiegt hat, die Sünde besiegt hat, den Teufel besiegt hat am Kreuz, das bekennen wir doch, das glauben wir, warum hat er dann auch nicht vollendet? Warum hat er sein Reich nicht aufgerichtet und eine neue Schöpfung eingeführt? Warum vergehen seitdem schon fast 2000 Jahre? Warum diese lange Zwischenzeit? Was hat sie zu bedeuten? Warum ist sie notwendig? Warum ist Jesus in den Himmel gefahren? Warum ist er nicht auf der Erde geblieben, nachdem er ja auferweckt worden ist im verherrlichten Leibe? Warum musste er in den Himmel fahren? Warum blieb er nicht auf der Erde? Das sind wichtige Fragen. Und wenn wir keine Antwort darauf haben, dann haben wir die Himmelfahrt Jesu noch nicht richtig verstanden. Wenn wir nicht begreifen, warum es notwendig ist, und warum diese Zeit auch in diese Zeitspanne notwendig ist, dann haben wir die Himmelfahrt Jesu noch nicht richtig eingeordnet in unserem geistlichen Verständnis. Aber es ist ein sehr, sehr wichtiges Ereignis. Und das Verständnis von diesem Ereignis ist die Grundlage zum Verständnis der Endzeit. Und vielleicht hängt es damit zusammen, weil wir ein Unverständnis über die Endzeit haben, haben wir auch ein Unverständnis über die Himmelfahrt Jesu. Oder andersrum, wenn wir kein klares Verständnis über die Himmelfahrt Jesu haben, dann haben wir kein klares Verständnis über die Endzeit. Und damit ist die Verknüpfung zu unserem Markus-Text und zu dem, was wir gerade mit dem Thema, mit dem wir uns gerade beschäftigen, mit Markus Kapitel 13, das ist die Endzeitlehre Jesu. Und ich habe in der letzten Predigt, letzten Sonntag darauf hingewiesen, dass Jesus in dieser Endzeit einen Zeitrahmen und einen Zeitraum beschreibt zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft Jesu. Das heißt, die Endzeit spannt sich in dieser Zeit auf oder entspricht dieser Zeit zwischen der Himmelfahrt und der Wiederkunft. Ich sage es so, nach dem, was Hans vorhin gelesen hat, diese Endzeit spannt zwischen zwei Wolken. Die einen Wolken, die Jesus in den Himmel aufgenommen haben, und die anderen Wolken, die Jesus vom Himmel wieder herbringen. Und der Zeitraum dazwischen, das ist Endzeit. Endzeit im Sinne der Lehre Jesu, so wie Jesus die Endzeit lehrte. Es ist nicht die Zeit, die am Ende der Zeit sich in einer Zeit von 7 Jahren erstrecken wird. Nicht wenige Ausleger ich denke, es ist nicht neu für uns, legen diese Endzeitlehre Jesu eben in diese letzte Zeit der Endzeit sozusagen, in eine Zeit der Trübsal, der großen Bedrängnis. Aber die Endzeit beginnt mit der Himmelfahrt. Die Endzeit beginnt mit der Himmelfahrt und löst Ereignisse aus, die eben die Endzeit bilden. Und deswegen müssen wir recht verstehen, was das bedeutet. Und wenn wir also uns mit diesem Markus-Text beschäftigen und uns mit der Endzeit beschäftigen, dann sind wir genau auch da vom Zeitpunkt nicht schlecht dran und können heute trotzdem im Markus-Text vorwärts gehen und behandeln aber auch zugleich die Himmelfahrt. Heute etwas, am Sonntag etwas mehr und dann gehen wir durch diesen Abschnitt durch. Die ersten 6 Verse in unserem Abschnitt, Markus 13, bilden in gewisser Weise eine Einführung, eine dreifache Einführung. Das erste ist, die ersten 2 Verse zeigen uns den Kontext. Da gehe ich heute mit euch nochmal hin. Die ersten 2 Verse nehmen uns nochmal zurück und sagen, woher kommen wir? Was ist wichtig zu wissen? Welches Thema ist zentral? Um was geht es bei der ganzen Endzeitlehre im Wesentlichen? Was steht im Fokus? Dieser Kontext löst bei den Jüngern, und zwar bei einer kleinen Gruppe von den Jüngern, nicht bei allen Jüngern, eine Frage aus, eigentlich 2 Fragen. Sie stellen 2 Fragen Jesu, aber die stellen diese Frage aufgrund von diesem Kontext. Und diese 2 Fragen lösen das aus, dass Jesus zuerst, bevor er darüber redet, den Jüngern eine Warnung ausspricht. Und nachdem er das getan hat, beginnt er die sogenannten Endzeitlehre und spannt dreimal sozusagen durch die Geschichte durch und zeigt zum ersten Mal in Vers 7 bis 8 die allgemeine Weltgeschichte. Die allgemeine Weltgeschichte von der Himmelfahrt bis zu der Wiederkunft Jesu, das sind die Verse 7 bis 8. Da geht es um die allgemeine Bedrängnis dieser Welt, dass die Welt in Wehen liegt, in Bedrängnis liegt, allgemein. Dann geht er noch einmal von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft und zeigt, wie die Gemeinde in den Wehen liegt. Und er zeigt die Bedrängnis und die Leiden der Gemeinde. Geht noch einmal und wird konkreter, wird speziell und schaut diese Zeitspanne von Himmelfahrt bis Wiederkunft und mit dem Fokus, was passiert mit der Gemeinde. Nicht mehr mit der Welt konkret, sondern mit der Gemeinde. Und nachdem er das aufgezeigt hat, kommt er jetzt zum Eigentlichen, zu dem Kernstück dieses Abschnitts. Und er geht nicht mehr zurück bis zur Himmelfahrt, sondern er geht zurück zu dem einen wichtigen Ereignis, der die Weltgeschichte markiert. Und zwar geht zu der Zerstörung des Tempels und geht von da noch einmal bis zum Ende und zeigt da auf, was eine große Bedrängnis bedeutet und was auf sie kommt. Das ist der ganze Markus-Text, im Markus-13-Text, dass diese Endzeitlehre Jesu, die nun nebenbei einen sehr großen Teil im Markus einnimmt. Es gibt keinen Lehrabschnitt, keine Lehre Jesu im Markus-Evangelium, die so viel Raum einnimmt. Jesus hat eine weit größere Lehre darüber gehalten. Aber das, was Markus wiedergibt, in der Art und Weise, wie er es wiedergibt, er gibt dieser Lehre so viel Raum. Andere Lehren fasst er zusammen, meistens in 2, 3 Versen. Hier ist ein ganzes Kapitel, eine Predigt in gewisser Weise, eine Ölbergrede, die Jesus hält. Also das bedeutet, es nimmt eine wesentliche Stellung, eine große Rolle in der Entfaltung des Evangeliums, im Verständnis des Markus-Evangeliums, nimmt dieser Text eine zentrale Stellung, allein nur wegen dem Umfang. So, darauf läuft alles hin. Von den ersten Entfaltungen, Kapitel 1, läuft in gewisser Weise auf dieses Ereignis hin. Und von daher geht's dann weiter. Wenn man mit Kapitel 13 geht und die Verse 28 bis 37 anschaut, also jetzt nicht im Durchlesen, so ist das in gewisser Weise der Abschluss dieser Rede. Und in diesem Abschnitt mahnt Jesus zur Wachsamkeit. Und er bringt bei den Jüngern an Gleichnissen zu lernen. Und er bringt ein Gleichnis, das uns zeigt, dass Jesus wirklich von dieser Zeitspanne geredet hat, von der Himmelfahrt bis zu seiner Wiederkunft. Wenn ihr mit mir ganz kurz schon mal vorgreift, Kapitel 13, Vers 34 bis 37. Jesus erzählt ein Gleichnis und sagt, an diesem Gleichnis sollt ihr es lernen. Er sagt, wie ein Mensch, der außer Landes reiste, sein Haus verließ und seinen Knechten die Vollmacht gab, einem jedem sein Werk und dem Türhüter einschärfte, dass er wache. So wacht nun, denn ihr wisst nicht, wann der Herr des Hauses kommt, ob des Abends oder um Mitternacht oder um den Handschrei oder frühmorgens, damit er nicht, wenn er plötzlich kommt, euch schlafend finde. Was ich aber euch sage, sage ich allen, somit auch uns, wacht. So, das letzte Gleichnis, das Jesus bringt und ihn erklärt, sagt er nochmal und erklärt nochmal, in welchem Zeitrahmen, in welcher Zeitspanne all das er gelehrt hat. Und er sagt, ein Mensch verließ sein Haus. Er ging aus seinem Haus. Und er verließ sein Haus und reiste aus der Landes, er ging weg. Und dann übergab er seinen Knechten einen Dienst, er gab ihnen Vollmacht und gab ihnen Aufgaben, was sie zu tun haben. Und er sagte, und jetzt wartet, bis er wiederkommt. Und er wird plötzlich kommen, an einem Zeitpunkt, in dem ihr nicht wisst, wann, aber er wird kommen. Und schärfte ihnen ein, wacht, wacht, wacht. So, mit diesem Gleichnis, mit dem letzten Gleichnis, zeigt uns nochmal deutlich, zwischen welchen zwei Ereignissen entfaltet sich diese Endzeitlehre in Markus 13. Dann, wenn ein Mensch verlässt, und das ist ein Bild, das ist ein Gleichnis für die Himmelfahrt Jesu. Jesus geht und überlässt seinen Knechten, gebt ihnen Vollmacht, gebt ihnen Auftrag, dass sie bestimmte Dinge tun und vor allem, dass sie in dieser Zeit wachsam sein sollen. Damit sie wissen, worauf sie Acht geben müssen, was ihre Wachsamkeit erfordert. Das ist der Inhalt dieser ganzen Lehre. Ich hoffe, ihr könnt mir bis dahin folgen und das verstehen. Also, wir haben uns in der letzten Sonntagspredigt uns den ersten zwei Versen uns zugewandt und ich habe euch versucht, da hineinzunehmen und eben diesen Kontext nochmal aufzuzeigen und euch zu sagen, um was geht's hier eigentlich. Die Verse, Vers 1, nicht zu schnell zu überlesen, dieser Hinweis, Markus 13, Vers 1. Und als er aus dem Tempel heraustrat, sagten eine seiner Jünger zu ihm. Also dieser Hinweis, dass Jesus den Tempel verlässt, ich wollte euch deutlich machen, dass das uns in eine ganze Thematik hineinnimmt, in den ganzen Kontext hineinnimmt, in dem wir diese Lehre verstehen müssen. Und zwar das Gericht Gottes über eine Generation, das Gericht Gottes über ein Volk, das Gericht Gottes über ein Haus, über den sein Name ausgerufen ist. Die Herrlichkeit Gottes verlässt das Haus. Das ist das Thema. Die letzte Predigt war, wenn die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt. Und was braucht es, dass Gott das Haus verlässt, über dessen sein Name ausgerufen ist? Und der Grund liegt darin, und wir haben gesehen bei den Propheten und beim Markus-Text, wenn aus diesem Haus eine Räuberhöhle gemacht wird, wenn dieses Haus nur ein scheinheiliges Haus ist, wenn es letztendlich da gar nicht mehr um Gott geht, sondern all das, was in diesem Haus getan wird, Gott zu Eifersucht reizt, permanent alles in seine Nase kommt und ihn permanent reizt. Egal, was er sieht, egal, was er hört, egal, was er schmeckt, alles reizt ihn zu Eifersucht. Warum? Weil es bei den Menschen, bei dieser Religion niemals um Gott geht, sondern um sich selbst und ihre eigene Bereicherung. Über Ausbeutung, Ungerechtigkeit, Unbarmherzigkeit, all diese Dinge, Lieblosigkeit. Keine Liebe zu Gott, keine Liebe zu den Nächsten. Und das ist der Grund, warum die Herrlichkeit Gottes das Haus verlässt. Als Jesus den Tempel verlässt, geschieht genau das, was die ganzen Propheten prophezeit haben, unter anderem Hesekiel, wie die Herrlichkeit Gottes angesichts des Götzendienstes in diesem Haus schrittweise das Haus verlässt. Das hat Jesus in der Art und Weise wie er in den Tempel kam, was er getan hat und wieder den Tempel verließ, er hat es genau das getan. Das heißt, durch den Geist werden wir daran erinnert, hier geschieht Gerichtshandeln und zwar an diesem Haus, an diesem Tempel geschieht Gericht. Jesus verlässt nun endgültig dieses Haus. Ist uns klar, ab diesem Moment wird er nie wieder diesen Ort betreten. Nie wieder. Das ist kein Ort, wo er zurückkehren wird. Er wird nicht an diesen Ort wieder zurückkehren. Das ist endgültig. Es ist das Gericht Handeln Gottes. Und darum geht es hier. Das ist wichtig, dass wir diesen Kontext begreifen. Warum? Weil die Jünger es nicht sofort begriffen haben. Die haben es nicht sofort verstanden, was Jesus da getan hat. Die haben nicht sofort erkannt, was Jesus da getan hat. Sie haben auch nicht gesehen sofort, was Jesus ihnen da eigentlich permanent zeigte. Das Verborgene. Er versuchte ständig, ihnen die Augen zu öffnen für die geistliche Realität ihrer Unreinheit. Aber was sahen die Jünger? Nur das Vordergründige, nur was vor Augen ist. Sie sahen immer das Äußere, immer die äußere Erscheinung. Und die sah religiös aus, die sah pompös aus, die sah fromm aus. Und Jesus hat permanent gesagt, schaut genau hin. Er öffnet ihnen die Augen für die geistliche Realität und sagt, das ist Heuchlerei, Heuchelei, das ist Götzendienst, das ist Habsucht, das ist nicht der Gottesdienst, das ist keine Frucht der Anbetung. Und durch Gleichnisse, durch Lehren, durch intensive Unterweisung hat er permanent diese Scheinheiligkeit demaskiert. An diesem Punkt sind wir. Die heutige Predigt habe ich überschrieben, die Bewunderung eines verfluchten Ortes. Die Bewunderung eines verfluchten Ortes. Und mir kam in den Sinn all meine Urlaubsreisen. Ich kann mich erinnern an eine Bibelfreizeit. Wir wurden auf eine Insel gebracht und unsere Führer haben uns wohin gebracht? Also unsere, Reiseführer haben uns an welche Orte gebracht? Welche sind die Klassiker? Natürlich Kirchen. Kirchen besuchen und dann sind wir von einer Kathedrale in die nächsten, von einem Kirchengebäude in die nächsten. Auf einer Insel gab es 4, 5. Da gab es wahrscheinlich fast gar nicht so viele Häuser, wie es Kirchen da gab. Und man kommt hinein und betrachtet und bewundert und Bo und Ha und Hall und die Gebäude und die was da architektonisch alles geleistet worden ist. Man fragt sich, wie konnten sie Menschen ohne all die technischen Mittel, die wir heute haben, sowas bauen? Und man guckt hoch und denkt, da sind ja gewaltige Höhen. Man staunt darüber. Und das sind Attraktionen. Ich habe in der Zeit, jetzt die Tage in der Vorbereitung, einiges gegoogelt, einige Kathedralen gegoogelt, einige Reportagen mir angeschaut über katholische, evangelische, über orthodoxe Kathedralen. Wer sie erbaut hat, warum sie erbaut worden sind, mit welchen Mitteln sie erbaut worden sind, mit welchen Namen sie bekommen, warum sie gebaut worden sind. Sehr ernüchternd, sehr ernüchternd. Hier haben wir Folgendes. Lest mit mir Folgendes. Die Bewunderung des Tempels. Also, als Jesus aus dem Tempel heraustrat, sagt einer seiner Jünger zu ihm, Lehrer, sieh, was für Steine und was für Gebäude. Lehrer, schau hin, Jesus, ist dir schon mal aufgefallen, wie schön dieses Haus ist? Interessant, gell? Er weist Jesus hin und sagt, Lehrer, schau mal. Voller Bewunderung. Jesus hat gerade ihnen die Augen versucht zu öffnen, für das, was an diesem Ort passiert. Jetzt gehen sie raus und sie drehen sich um, oder einer dieser rum, wie die Frau von Lot, guckt zurück und sagt, wie schön, Jesus, schau mal, wie herrlich dieser Ort ist. Könnt ihr euch in die Lage Jesu versetzen, was er da gedacht haben muss? Wir wissen das, weil er wird gleich das in einer Lehre, intensiv lehren und sagen, was mit diesem Ort passiert, was dieser Ort ist. Und was Gott mit diesem Ort vorhat. Aber es ist schon erstaunlich. Interessanterweise, nicht alle seine Jünger, vielleicht haben manche es schon verstanden, aber einer seiner Jünger, es gab mindestens einen, der hat es immer noch nicht verstanden. Der hat es immer noch nicht kapiert. Er hat immer noch nicht gesehen, was Jesus gerade durch die Witwe ihnen gezeigt hatte. Was er sah etwas Folgendes. Er sah permanent das Äußere. Viele, auch die Jünger Jesu, waren noch so sehr in dieser alten Religion verankert, so sehr in dieser alten Religion verwurzelt und die nur eins im Sinn hat, immer das Äußere, immer den äußeren Schein. Darum sprach hier Jesus und sagte, lange Gewänder, lange Gebete, große Quasten, immer nach außen. Es geht da in dieser Religion permanent, wie man von außen wahrgenommen wird. Und das muss dann pompös, groß, gewaltig sein. Dieser Jünger schaut diesen Ort an und voller Bewunderung schaut und sagt, guck mal, was für Gebäude. Und bewundert einen Ort, der eigentlich eine Räuberhöhle ist. Ein Ort, an, der eigentlich ein Ort, der zu Eifersucht Gottes schreit, den Gott zu Eifersucht reizt. Und er bewundert ihn. Es ist immer noch für sie ein bewundernswürdiger Ort. Es ist immer noch ein schöner Ort. Es ist immer noch ein prächtiger Ort. Tolle Gebäude, tolle Steine. Obwohl dieses Haus ein Haus des Gebets sein sollte, ist dieses Haus ein Haus der Scheinheiligkeit. Wisst ihr warum? Weil es um das Äußere geht. Und das ist, worauf der Jünger hier hinweist. Und das ist auch der Grund, warum Markus es erwähnt und warum Jesus auch darauf jetzt Bezug nimmt. Es geht hier Folgendes um eine Religion, die permanent darauf aus war, alles nach außen schön darzustellen, um das Innere zu bedecken. Durch die imposanten, durch die gewaltigen, durch die schönen Dinge des Äußeren sollte eigentlich die innere Haltung versteckt werden. Und darum ist es ein Haus der Scheinheiligkeit, ein Haus der religiösen Scheinheiligkeit. Es ist darauf aus, die eigene Sündhaftigkeit und die eigene Verdorbenheit durch äußere Dinge zu umkleiden und schön zu machen, dass das Innere nicht sichtbar wird. Geht mit mir noch ganz kurz Matthäus 23. Matthäus 23, was Jesus über diese Art gesagt hatte, Vers 27. Jesus sagt: Weh euch, Schriftgelehrte und Pharisäer, Heuchler, denn ihr gleicht übertünchten Gräbern, die von außen zwar schön scheinen, inwendig aber voll von Totengebeinen und aller Unreinheit sind. So scheint auch ihr von außen zwar gerecht vor den Menschen, von innen aber seid ihr voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit. Das machte diese Religion aus. Sie sorgte dafür, dass nach außen der Schein bewahrt wird, aber innerlich, sagt Jesus, voller Heuchelei und Gesetzlosigkeit, voller Totengebeinen, letztendlich in der Sprache von Jesus, in der Offenbarung, ihr habt zwar den Namen, dass ihr lebt, aber ihr seid tot. Nach außen, ihr nennt euch lebendig, ihr nennt euch so, aber innerlich seid ihr das nicht. Das ist eine ernüchternde Sache, die hier stattfindet. Also, um was geht es hier? Eine Bewunderung eines verfluchten Ortes, des Tempels, von einem seiner Jünger, der immer noch nicht verstanden hat, der immer noch nicht gesehen hat, dass das alles nur Schein ist. Wenn ihr mit mir in Lukas geht, und gleich kommen wir sofort wieder zu Markus, Lukas 21, Vers 5, dann wird deutlich, was der junge Mann da eigentlich wirklich bewunderte. Was fand er so imposant? Was fand er so beeindruckend? Was hat ihn begeistert? Schaut mal, Lukas 21, Vers 5. Das ist der Parallelbericht. Und als einige von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei. Nur nebenbei, das ist kein Widerspruch, wenn wir Markus haben, dass einer seiner Jünger und hier, wenn einige. So, ich vermute, sie gingen raus und haben untereinander gesagt, guck mal, wie herrlich, guck mal, wie schön. Und einer sagt, hey, da sollten wir mal Jesus auch mal darauf hinweisen, er soll doch auch mal gucken. Wahrscheinlich hat er nicht mal zurückgeschaut. Er hat den Ort verlassen und die sagen, Jesus, guck doch mal auch, guck mal, wie schön. Die waren gerade alle voller Staunen, die waren immer noch voller Bewunderung. Und einer traut sich, ich vermute nicht Petrus ausnahmsweise, weil Markus Evangelium wäre so knallhart und Petrus hätte gesagt, und Petrus hatte dann zum ersten Mal schweigt Petrus und ist nicht der Erste. Aber irgendeiner seiner Jünger weist Jesus darauf hin. Und warum? Schaut mal, sagte, dass er mit schönen Steinen und Weihgeschenken geschmückt sei. Die Bewunderung war, dieses Gebäude hatte schöne Steine, beeindruckende Steine. Anscheinend Umfang von knapp 2 Metern Höhe, bis 11 Meter Breite. Und in einer akkuraten Art und Weise gehauen, mit Fugen, mit allem drum und dran. Das war architektonisch brillant und von der Herstellung, das war hohe Kunst, das war solche Steine herzustellen, überlegt man, und nicht in der Zeit, wo man eine Säge hat, die dann schön das durchfräsen, durchsägt. Sie staunten darüber und vor allem Weihgeschenke. Warum diese Erwähnung? Um was geht es? Was ist hier diese Bewunderung? Darf ich euch an dieser Stelle einen kurzen Abriss der Tempelgeschichte euch vor Augen führen? Und zwar folgendes. Eine herrliche Zusammenfassung, was den Tempel betrifft und was der Tempel ist, finden wir in Apostelgeschichte 7, Vers 44 bis 50. Ich werde diesen Text nicht lesen, ich sage es euch nur. Das ist die Zusammenfassung von Stephanus. Voll des Geistes erzählte kurz die Geschichte des Werden des Tempels und seiner Bedeutung nach. Ich fasse es so zusammen. Als Gott den Menschen einen Ort der Begegnung mit ihm gab, dass Menschen Gott begegnen und in einer Art und Weise ihm begegnen konnten, nämlich ohne in der Sühnung ihrer Schuld, hat er ihnen ein Zelt der Begegnung gegeben. Eine inneren Begegnung. Es war nicht das prachtvollste Gebäude, es war ein Zelt. Dass David irgendwann mal sagte, Gott, ich wohne in prachtvollen Palästen, du wohnst in einem Zelt, ich will dir ein Haus bauen. David baute nicht das Haus, Salomo hat ein Haus gebaut und baute ein prächtiges Gebäude mit viel Gold, mit viel Edelsteinen, herrlich ausgeschmückt und bekannte aber selbst, dass Gott nicht in solchen Häusern wohnt, aber dass es ein Gebetshaus ist und für alle Nationen sein soll. Es dauerte nicht lange und das Volk, das Gott nahen sollte an diesem Ort, Gott begegnen sollte im Inneren, lebt im Götzendienst und hat Gott den Rücken zugekehrt, hat Götzendienst betrieben, schlimm, sich von ihm abgewandt, haben das Haus entweiht und Gott verließ das Haus. Gott verließ das Haus. Die Babylonier kamen und zerstörten dieses Haus, zerstörten diesen Ort, machten ihn im Erdboden gleich. Und es hatte lange Zeit gedauert, bis der Prophet Daniel Gott gefragt hatte, Gott, wie lange noch? Und was ist dein Plan? Und Gott verheißt dem Daniel, dass es eine Zeit festgelegt ist. Und zwar eine kurze Zeit, in der das Haus wieder aufgebaut werden soll. Und dann eine lange Zeit der Bedrängnisse für das Volk Israel. Und am Ende dieser langen Bedrängniszeit wird ein Knecht, ein Messias kommen, ein Gesalbter wird kommen. Und er wird eine Erlösung schaffen, eine ewige Erlösung. Und ab diesem Zeitpunkt wird dieser Ort zertreten und ab diesem Zeitpunkt wird dieser Ort platt gemacht im Erdenboden bis zum Ende. Das hat Daniel in Daniel 9 von Gott bekommen. Und so machten sich nach der 70-jährigen Gefangenschaft in Babylon ein kleiner Teil der Israeliten zurück nach Jerusalem unter dem Befehl und sie bauten das Haus auf. Aber als sie dieses Haus aufbauten, haben sie das angeschaut und sie haben darüber nur weinen können. Warum? Dieses Haus hatte in keinster Weise diese Herrlichkeit, die wie der Tempel Salomos. Wenn ihr Haggai, langes her, Haggai Kapitel 2 mit mir aufschlagt, oder ich schlage es für euch auf, Haggai Kapitel 2, Vers 3. Die Älteren unter dieser Generation, wer ist unter euch noch übrig geblieben, der dieses Haus in seiner frühen Herrlichkeit gesehen hat? Und wie seht ihr es jetzt? Ist es wie nichts in euren Augen? Das heißt, dieser zweite Tempel, der von Zerubabel erbaut worden war, trägt er in gewisser Weise seinen Namen, war vom Aussehen und von seiner Pracht, es war nicht so schön, es war keine Pracht. Im Gegenteil, sie weinten darüber, als sie sagen, das ist wie nichts in unseren Augen. Sehr wichtig. Der Tempel, den Zerubabel baute, war wie nichts in ihren Augen. Und als sie da gebaut haben, die Bundeslade gab es nicht mehr. Das heißt, das Allerheiligste konnte nicht in dieser Weise funktionieren. Was gab es nicht? Die Herrlichkeit Gottes war nicht da. Die Herrlichkeit Gottes kam nicht, weihte das Haus nicht ein. Das war nicht das eigentliche Haus. Es war wie nichts in ihren Augen. Und es verging eine lange Zeit der Bedrängnis. Und viele Menschen haben dieses auch zweite Haus entweiht. Viele Unreinheiten da hineingebracht. Und am Ende dieser langen Periode, wie Daniel verheißen, kam, kurz bevor der Gesalbte kam, kurz bevor Jesus kam, kam einer und hat den Thron in Jerusalem bestiegen. Und ihr kennt ihn, und man kennt ihn unter dem Namen König Herodes. Oder andersrum, König Herodes der Große. So. Und kurz davor bevor Jesus kam, kam dieser König, und wichtig ist, er war kein Jude. Er war kein Jude und hat es durch politische Intrigen, durch politische Einflüsse geschafft, auf den Thron Davids sich zu setzen, gewisserweise, sich als König in Jerusalem auszurufen. Und das ist wichtig, er war kein Nachkomme Jakobs, er war kein Nachkomme Isaaks, doch Nachkomme Isaaks war er, er war kein Nachkomme Judas, beziehungsweise wichtig, kein Nachkomme Davids. Er war nämlich ein Edomiter. Der König Herodes war kein Jude in dem Sinne der Nachkommenschaft der Linie des Königs, sondern war ein Edomäer. Und das war die Edomäer, das Volk Edomäer, war Nachkommen von Edom. Und Edom ist das Volk von Esau. Und hat Gott dem Volk Esau versprochen, eine Königsherrschaft? Nein. Aber Herodes war ein Nachkomme Esaus, war nicht ein Nachkomme Jakobs. Da gab es keine Königsherrschaft, zumindest nicht in Israel. Aber er hat es geschafft, durch die politische Stellung, er war in Rom und hat sich von dem römischen Kaiser als der König der Juden ausrufen lassen, kam mit einer Armee, nahm die Stadt ein und setzte sich auf den Thron. So hat er die Königsherrschaft angetreten. Und jetzt könnt ihr euch vorstellen, dass er keine große Gunst bei dem Volk hatte. Sie wussten, dass er kein Nachkomme Israel ist, kein Nachkomme Jakobs und Davids und Judas. Also muss er seine Königsherrschaft festigen. Und wisst ihr, wer das getan hat? Er versuchte, die Gunst und die Loyalität des Volkes dadurch zu gewinnen, um ihnen etwas zu geben, woran sie so hingen. Er war ein begnadeter Architekt. Er war wirklich ein begnadeter Architekt. Er hatte große Burgen, große Bauten. Bis heute ist Herodes bekannt als ein großer Architekt. Er hatte große Ideen, wie Dinge gebaut werden. Und sein größtes Meisterwerk, wisst ihr, was das war? Das war der Tempel. Und er hat einen Plan geschmiedet. Er hat gesagt, ich baue Ihnen einen wahnsinnig tollen Tempel, der sogar schöner sein wird als der Tempel Salomos. Und dann werden Sie mich lieben. Dann gewinne ich Ihre Loyalität. Überlegt mal, als ein Nicht-Jude baut er für die Juden einen Tempel. Und er baute ihnen, er renovierte, er gestaltete diesen Tempel in einer Art und Weise um, der wirklich an Größe und Schönheit dem salomonischen Tempel weit überlag. Das tat er, um sich Ansehen zu gewinnen, um bei dem Volk Gunst zu bekommen, um ihre Anerkennung zu bekommen und sie als Förderer sozusagen, so dass sie nicht permanent gegen ihn rebellierten. Er sagt, ich baue euch euren Tempel, ich mache euch ein Haus, ich verschönere ihn. Und er legte sich so ins Zeug, dass das sein Meisterwerk wurde. Bis heute ist Herodes, egal unter wen, bekannt als ein, und sogar dieser Tempel ist bekannt, nicht als der Tempel Zerubabels, sondern als der herodianische Tempel. Als Jesus dort war, war er in gewisser Weise gar nicht im Tempel Zerubabels, er war in dem Tempel von Herodes. Nicht nur die Anordnung, nicht nur die Erweiterung. Schaut mal, was dieser Jünger sagt. Schau dir die Steine an und schau dir die Gebäude. Er redet nicht nur von einem Haus. Er sagt, Jesus, guck dir mal, was daraus geworden ist. Schau mal all diese Gebäude drumherum. Alles, was da gemacht worden ist. Er kam aus dem Staunen nicht heraus. Er hat es in einer kunstvollen, in einer architektonischen Brillantheit gebaut, dass sowohl die Historiker und wie die Rabbiner in allen Schriften Details darüber schreiben, über ein Meisterwerk. Das ist wirklich ein Meisterwerk. Es wird in großem Maße beschrieben, was für ein großartiges architektonisches Meisterwerk Herodes da geschaffen hat in diesem Tempel. Ein Großteil des Tempelsgebäudes selbst wurde mit Gold überzogen. Und zwar an den richtigen Stellen, zwar wenn die Sonne drauf dann fiel, die Morgensonne oder die Abendsonne, je nachdem, welche Stellung kam, hat dieses Haus buchstäblich geleuchtet. Es hat geleuchtet, voller Gold überzogen. Man schaut es an und wahrscheinlich schien gerade die Abendsonne, Jesus verlässt und es glänzt, es leuchtet in der Abendsonne Jerusalems. Und die Jünger sagen, boah, was für ein Haus. Was für ein Haus. Also die Art und Weise, wie er dieses Gebäude aufgebaut hatte, diente einem Zweck. Es sollte dazu dienen, dass die er Gunst bei dem Volk, Ansehen bei dem Volk. Es diente dazu, seine Macht zu festigen und sich einen Namen zu machen, um sich einen Namen zu machen. Und er war kein rechtmäßiger Jude, er war kein rechtmäßiger König, aber das tat er. Also baute dieses Gebäude gewaltig aus. Dass viele, wirklich viele sogar davon sprechen, dass es der dritte Tempel war. Also dass das der dritte Tempel war, weil es nicht mehr der gleiche Tempel war, den die Zerubabel gebaut hat. Dass das eigentlich der dritte Tempel war. Selbst nach seinem Tod und nach der Himmelfahrt wurde an dem Tempel noch weitere 30 Jahre gebaut. Und interessanterweise 7 Jahre vor der Zerstörung war er vollendet. Als der Tempel fertig war, waren nur noch 7 Jahre und dann kamen die Römer und haben es zerstört. Also als er gerade fertiggestellt worden war, 7 Jahre später wurde er dem Erdboden gleichgemacht, dieser Tempel. Und jetzt, warum sage ich euch das? Warum diese kurzen Abriss dieser Geschichte? Wer baute an diesem Haus? Wer baute dieses Riesengebäude, auf das die Jünger so stolz waren und mit so eine Bewunderung anschauten? Sie guckten auf und bewunderten einen Ort, der anscheinend ein Haus Gottes war. Aber wer baute dieses Haus Gottes? Keiner, der rechtmäßig dazu beauftragt war oder die Vollmacht oder die Autorität, ja sogar die Haltung dazu hatte, an diesem heiligen Ort zu bauen. Es war nämlich ein Unheiliger. Es war nicht mal ein Jude, es war ein Heide. In den Augen der Juden ein Heide. Es war ein Unreiner, der dieses Haus baute, dieses Haus schmückte, dieses Haus erweiterte. Was hat Haggai dazu gesagt? Könnt ihr euch noch erinnern? Auch das ist viele Jahre her. Ich lese euch vor. Am 24., ihr hört mir zu, auf 24. des 9. Monats, im 2. Jahr des Darius, geschah das Wort des Herrn zum Propheten Haggai. So spricht der Herr der Herrscharen. Bitte doch die Priester um Weisung über Folgendes. Wenn jemand heiliges Fleisch im Zipfel seines Gewandes trägt und mit in seinem Zipfel Brot oder gekochtes oder Wein oder Öl oder irgendeine Speise berührt, wird sie dadurch heilig? Und die Priester antworteten und sprachen, nein. Darauf sagte Haggai, wenn jemand, der sich einer Leiche verunreinigt hat und dies alles berührt, wird er dadurch unrein. Und die Priester antworteten und sprachen, es wird unrein. Da antwortete Haggai und sprach, so ist dieses Volk und so diese Nation von mir, spricht der Herr. Und es ist alles und alles ihr Tun, ihrer Hände. Und wo sie etwas als Opfer darbringen, unrein ist es. Der Gedanke ist, wenn ein Unreiner am Heiligen baut und das Heilige berührt, dann wird dadurch nicht das, was er wird dadurch nicht heilig. Wenn er einen heiligen Ort baut, dadurch wird er nicht heilig. Im Gegenteil, der Ort wird unrein. Der Gedanke ist, wenn das Unreine das Reine berührt, dann wird das, was rein war, unrein. Aber der Unreine wird dadurch nicht rein. Hier haben wir jemanden, der am Haus Gottes anscheinend baut, ein gewaltiges Gebäude dahin stellt, dass die Jünger es betrachten, denken, boah, was für ein Schein, aber er selbst unrein ist. Er tat es nicht, weil er Gott des Himmels ehren wollte. Dieses Gebäude wurde nicht gemacht, um Gott zu begegnen. Dieses Gebäude wurde nicht gemacht, um ihm die Ehre zu geben. Dieses Gebäude wurde nicht gebaut, um ihn anzubeten. Dieses Gebäude wurde nur aus einem Grund gemacht, um seine eigene Stellung und seine eigene Loyalität und seine eigene Macht als König zu festigen. Darum wurde dieses Haus da gebaut. Darum sagt Jesus mal, es ist eine Räuberhöhle. Das ist nicht das Haus des Gebets. Was habt ihr aus dem Haus, das Zerubabel gemacht hat, was habt ihr daraus gemacht? Und nicht nur, dass sie die Witwen da ausgeraubt haben. Die haben es umgebaut. Und zwar von wem? Von einem König, dem es nur darum ging, seine Macht zu festigen. Seine nach außen hin etwas zu tun, um die Gunst des Volkes zu bekommen. Aber die Motive und die Mittel, die waren alles andere als rein, als dieses Haus da gebaut worden ist. Und jetzt kommt das Schockierende. Die Führung Israels, wusste sie das? Natürlich. Wussten sie, wer Herodes ist? Klar. Wussten sie, dass er kein rechtmäßiger König war? Wussten sie, dass er eigentlich an diesem Haus nichts zu suchen hat und nichts zu bauen hat? Auch das. Haben sie sein Geld angenommen? Ja. Haben Sie seine architektonische Kunst angenommen? Ja? Haben Sie sein Engagement angenommen? Natürlich. Aber wisst ihr, was die Scheinheiligkeit ist? Sie haben gesagt, die Heiden sind unrein. In das Haus eines Heiden hineingehen, unrein. Kontakt mit den Heiden, unrein. Mit den Händen ungewaschen essen, unrein. Alles war für sie unrein. Aber ein unreiner König baut ihnen ein Haus, in dem sie ihren Gottesdienst tun. Kein Problem. Seht ihr die Scheinheiligkeit? Seht ihr die Räuberhöhle? Sie bewundern ein Haus, das ein unheiliger König gebaut hat, der nur um seine Macht geht und seine Ehre. Sie sprechen, dies ist das Haus des Herrn, dies ist das Haus des Herrn. Wir bringen Gott Opfer da. Unreine Opfer. Das Haus ist unrein. Sie haben es unrein gemacht, sagt Jeremia, sagt Hesekiel, ich habe euch in der letzten Predigt vorgelesen. Es ist schon sie, die sie so für Reinheit einsetzten, für kultische und rituelle Reinheit, die so einen großen Wert darauf gelegt haben, dienen in einem unreinen Haus, bedienen sich der unreinen Mittel. Für die ist es kein Problem, dass Herodes dieses Haus baut, dass es ihnen so aufpimpte, dass die Jünger, dass die Kinnlade nur so runterfiel. Für sie war das kein Problem. Das war kein Problem. Aber Jesus war für sie unrein. Weil seine Jünger zum Beispiel die Hände vorher nicht gewaschen haben, bevor sie gegessen haben. Er war der Gotteslästerer, er war der Feind, nicht sie. In dem Fall nicht mal Herodes, gell? Was für ein Schauspiel. Das ist Heuchelei. Und darum musste ich daran denken, als ich das las, mich darauf vorbereitete, dachte ich, mit welchen Mitteln wurden in der Kirchengeschichte Kirchen errichtet? Mit welchen Methoden? Menschen ausgebeutet, mit List und mit einem Druck von Verlust des Heils, erkauft das Geld, um welche Gebäude zu bauen? Ihre eigene Häuser. Es ging nie darum, Gott ein großes Haus zu bauen. Kathedralen sind die Orte, zum Beispiel, wo die Obersten der Bischöfe residierten. Und jeder Bischof, der zeigen wollte, dass er wer ist, musste ein großes Gebäude sich bauen, eine große Kirche. Also musste Geld herholen. Woher Geld holen? Beim Volk. Also wurde mit allen Mitteln, unbarmherzig, der ärmsten Witwe das letzte Schärflein aus der Tasche gezogen, um sich eine riesen Kathedrale zu bauen, dass die Welt sieht, wie mächtig dieser eine Bischof-Hirte ist. Und die Leute kommen, oh, wow, das ist aber ein Gebäude. Ich erinnere euch, vor kurzem ist eine Kathedrale abgebrannt. Kennt ihr das? Ja, vor kurzem, in Frankreich. Habt ihr mitbekommen, was für ein Spenden reingekommen sind? An Millionen von Spenden, um so schnell wie möglich diesen heiligen Ort wieder aufzubauen. Ich habe ein paar Reportagen mir angeschaut. Was Menschen von der Geschichte, von der Bedeutung, von diesen Gebäuden, was sie davon halten und wie wichtig sind in diese äußeren Zeichen des Christentums. Warum müssen Kirchen alle einen Turm haben? Diese Gebäude müssen alles überreichen, übertrümpfen, die stehen über allem. Nicht nur, dass man, weil da ist der Gottesdienst. Es ist eine Machtdemonstration. Es ist eine Machtdemonstration in der Welt. Und als dann zum Beispiel Notre Dame gebaut werden sollte, dann kam der Architekt und sagte, Bischof, ich möchte Notre Dame umbauen, es groß machen. Dann sagte der König, wird das größer wie mein Palast sein? Da sagte er, ja. Sagt er, dann darfst du nicht bauen. Mein Palast muss größer sein. Dann hat er mit List den König überredet und sagt, aber das ist, König, auch durch dein Haus. Du stehst doch repräsentativ für dieses Land. Und wenn in deinem Land die größte Kirche der Welt steht, dann ist es doch eine Ehre für dich. Dann dachte er, ja, okay, dann schon, dann darfst du es bauen. Das war der Grund, warum es höher sein durfte als der Königspalast. Es ist repräsentiert Macht. Aber auf welchen Wegen? Wie viele Mittel? Wie viele Menschen starben dabei? Mit welchen unmenschlichen Methoden? Deswegen habe ich vorhin gesagt, heute geht man in diese Kirchen und was bewundert man? Die Architektur. Und im Sinne der Jünger, schaut euch diese Steine, schaut euch diese Weihgeschenke, schaut euch, was alles gespendet worden ist. Aber woher das kommt? Welche Mittel, welche Gelder, welche Motivation? Egal, schaut euch diese Weihgeschenke, guck mal wie viel. Scheinheiligkeit. Das ist Religion. Das ist eine Religion, der es immer darum geht, nach außen. Es ist eine äußere, es muss immer nach außen etwas präsentiert werden. Ein Schein erweckt werden. Wisst ihr warum? Weil innerlich es tot ist. Leere Bänke. Kein geistliches Leben. Innerlich tot. Das ist Scheinheiligkeit. Diese Jünger, diese eine Jünger zusammen mit den Jüngern, der Jesus sagt, sieh, Jesus, was für Steine und was für Gebäude. Wow. Lass uns den letzten Punkt anschauen. Die Prophezeiung der völligen Vernichtung. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Gebäude? So interessant, gell? Er sagt, Jesus, schau. Und jetzt sagt Jesus, schau du mal hin. Guck nochmal genau hin. In gewisser Weise, schau nochmal genau hin, das wird das letzte Mal sein. Schau. Siehst du das alles hier? Ja, siehst du das alles hier, was hier steht? Er zeigt mal, schau mal die ganzen Gebäude an. Und dann sagte, siehst du die großen Gebäude? Hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen sein wird. Freund, dieser Ort bleibt nicht. Wir haben hier in gewisser Weise einen doppelten Ausspruch. Er sagt, hier wird nicht ein Stein auf dem anderen gelassen werden, der nicht abgebrochen sein wird. Etwas merkwürdiges Deutsch für uns. Es ist eine doppelte Verneinung, was er damit macht. Er sagt, er betont es, sagt, es wird hier definitiv niemals wird hier etwas bleiben. Er macht damit deutlich, hier wird alles vernichtet werden. Nicht ein Stein, der nicht abgebrochen wird. Alles wird vernichtet. Diese Stätte wird öde werden. Das, was ich euch letztes Mal vorgelesen habe, das Gericht. Dieser Platz, Gott hat diesen Ort verflucht. Er hat diesen Ort verworfen. Hier wird kein Stein mehr bleiben. Liebe Freunde, das, worauf Sie so Wert gelegt haben, ich will es so formulieren, der Ort Ihrer Demonstration Ihrer Scheinheiligkeit, ein Paradebeispiel für die Scheinheiligkeit, für Äußerlichkeit, für Dinge, die immer nach außen hin gut aussehen. Gott sagt, ich nehme euch das weg. Darauf, worauf ihr euch stützt, darauf, wo ihr denkt, solange wir diesen Ort haben, ist Gott mit uns, solange wir diesen Ort haben, sind wir gerettet. Gott sagt, ich nehme euch es weg. Und das ist, was Jesus sagt. Er verheißt es, eine Prophetie. Es ist eine Prophetie. Dieser Ort bleibt nicht, dieser Tempel bleibt nicht. Es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Guckt mal mit mir jetzt diesen Kontext an. Um was geht es hier? Sie gucken den Tempel an. Jesus verlässt den Tempel. Sie gucken den Tempel an und bewundern ihn. Und Jesus sagt, er prophezeit, Freunde, es bleibt hier. Was soll nicht bleiben? Dieser Ort wird nicht bleiben. Und dann kommen die Jünger und fragen was? Schaut mal, Vers 4. Wann wird das sein? Was ist das Zeichen? Und was fragen sie? Ja, wann kommt der Antichrist? Wann wird der dritte Tempel gebaut? Hey, übrigens, der war da schon da. Das war der Tempel Herodes. Das ist nicht ihre Frage. Sie fragen, wann, Jesus, wann soll dieser schöne Ort hier vernichtet werden? Darum geht's. Das ist der Kontext. Wann wird das sein? Und was ist das Zeichen? Das gucken wir uns in der nächsten Predigt gemeinsam an. Bevor wir das tun, möchte ich euch auf etwas hinweisen. Jesus sagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Er prophezeit die Zerstörung Jerusalems, er prophezeit die Zerstörung des Tempels. Die Geschichte beweist es. 70 nach Christus wurde dieser Ort zerstört. 66 nach Christus begann die Belagerung Jerusalems. Es ist der sogenannte israelitisch-römische Krieg. Die Juden haben die Herrschaft Roms satt gehabt und haben eine Revolte gestartet. Wisst ihr, was der Auslöser war? Paradoxerweise Steuern. Steuern. Sie wollten dem Kaiser keine Steuern mehr zahlen. Was wollten sie bei Jesus? Zu was wollten sie Jesus überführen? Zu einer Revolte. Sie wollten, dass die Römer kommen oder den Grund haben, Jesus zu töten. Was haben sie gesagt? Er will keine Steuern zahlen. Wisst ihr, an was sie gefallen sind? Was ihr Untergang war? Das war diese Frage. Sie haben gesagt, wir zahlen keine Steuern mehr dem Kaiser. Also kam der Kaiser mit einer Armee und belagerte die Stadt. In einer Art und Weise, gucken wir uns an, das ist ab Vers 14. Diese große Trübsalzeit wird uns da berichtet. Er belagerte die Stadt. Nach der Belagerung, dann 70 nach Christus, fiel die Stadt. Und das ganze Jerusalem wurde zertreten, niedergebrannt, zerstört. Und wurde buchstäblich niedergebrannt. Und wisst ihr, was passiert ist? Die Soldaten haben diese ganze Stadt ausgeplündert. Und dieser prachtvolle Tempel, der ja so viel mit Gold überzogen war, der mit so viel Gold geschmückt war, wisst ihr, was passierte bei dem Brand? Das ganze Gold schmolz und war überall verteilt. Auf allen Steinen, alle Steine waren sozusagen umhüllt. Wisst ihr, was die römischen Soldaten gemacht haben? Sie haben bis ins Kleinste jeden Stein abgeklopft und auseinandergehauen, um an dieses Gold zu kommen. Sie haben buchstäblich keinen Stein auf dem anderen gelassen, um ans letzte Stückchen Gold zu gelangen. Goldfieber, Goldrausch, Goldgräber. Das heißt, ihre Gier nach diesem Gold, der den ganzen Tempel umschmückte, brachte sie dazu, jeden Stein abzuhauen und jede Ritze zu klopfen, um an dieses Gold zu kommen. So blieb oder geschah genau das, was Jesus gesagt hat. Kein Stein ist auf den anderen geblieben. Die haben alles umgewälzt. Die haben es verbrannt und dann das geschmolzene Gold mussten sie komplett rausklopfen. Das ist der Grund, warum alles platt gemacht worden ist. Es geschah genau, was Jesus prophezeit hatte. Die Soldaten haben alles abgeklopft. Es gibt eine Mauer, heute noch, bekannt unter der Klagemauer. Die steht, ein kleiner Teil davon. Wichtig ist, in der Altstadt Jerusalems, das ist ein Wahrzeichen mittlerweile, eine religiöse Kultstätte. Da gehen die Juden hin und beten und klagen. Interessanterweise erstmal, diese Klagemauer ist eine Stützmauer gewesen, eine Umfassungsmauer des Tempelbezirks. Es war nicht, also ist kein Teil vom Tempel, weil manche meinen, das steht doch, kein Stein wird auf dem anderen bleiben, aber da ist doch etwas geblieben. Manche bezweifeln das. Und manche sogar bezweifeln, dass das überhaupt ein Teil vom Tempel war, weil das heißt ja, so, das haben sie irgendwas aufgebaut und gesagt, das ist der Tempel. Nein, nach der Überlieferung heißt es, dass wirklich der Tempel wurde, kein Stein ist auf dem anderen gelassen, aber dass der Kaiser Befehl gegeben hatte, ein Stück von dieser Mauer als Mahnmal stehen zu lassen, um das Volk daran zu erinnern, was da passiert ist. In gewisser Weise ist es ein Mahnmal. Das ist ein Mahnmal für das Gericht an dieser Nation, die ihre Steuern nicht zahlen wollte. Und jeder, der diese Mauern sieht, konnte die Macht Roms sehen, wie sie diese Stadt zermalmt hat. Das soll sie daran erinnern, nie wieder hier etwas zu machen, nie wieder zu rebellieren. Das ist ein Mahnmal. Das ist kein göttlicher Ort der Gottesbegegnung und sonst etwas. Nur nebenbei, viele Jahrhunderte galt dieser Ort überhaupt nicht als heilig und man hat da auch nicht sie als Klagemauer benannt und hat da angebetet. Das ist natürlich in letzterer Zeit erst entstanden, in dem ganzen Zionismus. Liebe Geschwister, was passiert hier? Was passiert hier? Jesus kam in das Seine. Er kam als der Eckstein, als die Grundlage, als der lebendige Stein des wahren Hauses Gottes. Und die Bauleute, das ist die Führung Israels, die Führung des Volkes, sie haben diesen einen Stein, der die Grundlage für das wahre Haus Gottes gilt, der die Grundlage des wahren Gottes bildet, der wahren Anbetung. Sie haben diesen Stein verworfen. Sie haben ihn verworfen. Jesus geht hinaus und was macht er? Er verwirft diese Steine. Er verwirft diese Steine. Es ist Gottes Gericht, es ist Gottes Gericht an diese Nation. Liebe Freunde, diese ersten zwei Verse sind deswegen so wichtig, weil das ist der Kontext. Die Frage, die jetzt die Jünger stellen, die Mahnung, Warnung vor den Irrlehrern kommen, die Entfaltung der Geschichte, der Weltgeschichte, der Geschichte der Gemeinde und letztendlich auch dann die Zerstörung des Tempels, das hat alles diesen Hintergrund. Daher kommen wir hier. Und wir dürfen das nicht vergessen, wir dürfen das nicht wir müssen das beachten, um das richtig zu deuten, um was es hier geht. Es ist das Gericht Gottes an dieser Nation. Es ist das Gericht Gottes. Ich will eine Sache euch vorlesen. Geht mal mit mir in Lukas, und zwar Lukas 21. Das soll uns darauf vorbereiten, was noch kommen soll. Lukas 21, ab Vers 20. Schaut mal, das ist die Endzeitlehre bei Lukas, was Jesus sagt. Wenn ihr aber Jerusalem von Heerscharen umzingeln seht, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe gekommen ist. Von was redet er? Ist es offensichtlich? Wenn umzingeln seht, was bedeutet das? Belagerung. Wenn ihr Stadt Jerusalem belagert seht, was ist dann von Heerscharen? Dann ist seine Verwüstung, seine Vernichtung ist nahe. Wann war das? 66 nach Christus. Dann schaut mal. Vers 21, dann sollt ihr in Judäa auf die Berge fliehen und die, die in seiner Mitte sind, daraus fortgehen und die auf dem Land sind, nicht hineingehen. Denn dies sind Tage der Rache, dass alles erfüllt wird, was geschrieben steht. Was ist das? Es sind Tage der Rache. Und es muss sich alles erfüllen, was geschrieben steht. Wo geschrieben steht? In den Propheten. Jeremia, Hesekiel, Daniel, Zacharia, Haggai, spielt keine Rolle. Alles, was die Propheten, dass dieser Ort, dass Gott diesen Ort und diese Generation, diese scheinheilige Generation der Selbstgerechtigkeit vernichten wird. Es sind Tage der Rache. Von was ist hier die Rede? Es ist die Rede von der Zerstörung des Tempels. Es wird kein Stein mehr auf den anderen bleiben. Das ist unser Zusammenhang. Die Anwendung für uns, für heute, denn das ist passiert. Das ist passiert. Es ist eine sehr ernüchternde und sehr klare Lehre, dass der Unterschied zwischen Religion und Glauben ist, dass es in der Religion darum geht, den Schein zu wahren. Es geht immer ums Äußere. Wie wird man wahrgenommen? Und da nimmt man viel, viel in die Hand. Und da sind die Mittel egal, ob sie heilig oder unheilig sind, um diesen Schein zu wahren. Es geht immer, wie werde ich wahrgenommen? Und dann gibt man das sogar und spricht darüber im Namen Gottes aus. Und man sagt, man macht es für Gott, damit Gott verherrlicht wird. Man macht es im Namen Jesu. Aber da geht es nie um den Namen Jesu. Es geht, damit ich meine Macht, meine Stellung, meine Ehre, mein Ansehen. Das ist eine wichtige Lektion. Und So wie damals Gott das Haus richtete, über dessen er seinen Namen ausgerufen hatte, aber es zu einem Götzenhaus gemacht wurde und er es richtete und vernichtete. Was glaubt ihr, wie viel mehr wird Gott danach ein Haus, über dessen er seinen Namen ausgerufen hatte, den Namen seines Sohnes, richten, das genau das Gleiche wieder tut? Das zwar den Namen hat, dass es lebt, aber tot ist. Dass eine scheinheilige Religion geworden ist. Sich einen Namen in Anspruch nimmt, Haus Gottes zu sein. Aber in diesem Haus es nicht um Gott geht, sondern eben um all diese Dinge. Um all diese Dinge. Wie viel mehr wird Gott es richten? Erinnert ihr euch, warum Petrus dann gesagt hat, das Gericht Gottes beginnt am Haus Gottes. Genau deswegen. Genau deswegen. Weil genau das Gleiche wieder passiert. Genau das. Alles Schein. Alles Schein. Es ist eine mahnende Botschaft, dieser Abschnitt. Eine mahnende Botschaft. Und zugleich aber eine tröstende. Wisst ihr warum? Weil alles, was Jesus gesagt hat, nicht alles, aber vieles, vieles von dem schon passiert ist. Dann wird auch alles andere passieren, was er verheißen hat.